predige über Matthäus Kapitel 14, Vers 22 bis 33. Matthäus 14, Vers 22 bis 33. Und Jesus nötigte die Jünger, ins Schiff zu steigen und ihm ans jenseitige Ufer voranzufahren, bis er die Volksmenge entlassen hätte. Und nachdem er die Volksmenge entlassen hatte, stieg er für sich selbst allein auf den Berg, um zu beten. Und als es Abend geworden, war er allein dort. Das Schiff jedoch war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind war ihnen entgegen. In der vierten Nachtwache aber kam er zu ihnen, indem er auf dem See wandelte. Als aber die Jünger ihn auf dem See wandeln sahen, erschraken sie und sagten, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Alsbald aber redete er sie an und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Da antwortete ihm Petrus und sprach, Herr, bist du es, so heiße mich, zu dir auf das Wasser kommen. Er aber sprach, komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und wandelte auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Doch als er den Wind sah, fürchtete er sich, und da er anfing zu sinken, schrie er, Herr, rette mich. Alsbald aber streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und als sie ins Schiff gestiegen waren, legte sich der Wind. Die im Schiff aber warfen sich vor ihm nieder und sagten, du bist in Wahrheit Gottes Sohn. So eine ziemlich bekannte Geschichte. Vorher war ein Wunder geschehen. Dieses Wunder, dass Jesus 5000 Zuhörer hatte, die begeistert waren, ihn zu hören und denen er dann auf übernatürliche Weise, auf wunderbare Weise Nahrung gab, indem er 5 Brote und 2 Fische verteilte, sodass es für 5000 Menschen reichte. Dieses Wunder hatten die Jünger gerade erlebt. Ich könnte mir vorstellen, dass sie begeistert waren, dass sie einen solchen Meister hatten, zu dem sie gehörten, der so etwas machen kann, und dass er sie dazu gebrauchte, dieses Brot auszuteilen. Vermutlich hatten sie so richtig geistliche Freude, sagten, so sollte es weitergehen. Das ist richtig. Da werden die Leute alle zum Glauben kommen. Und dann steht hier erstaunlicherweise, er nötigte die Jünger, ins Schiff zu steigen. Es passt irgendwie so gar nicht zu Jesus in unserer Vorstellung, dass er Leute nötigt. Ich meine, wir hätten manchmal ganz gerne, wenn er Leute nötigen würde, an ihn zu glauben. Manche hätte das auch gerne, wenn er so hilfreich mal so ein Dritt ins Kreuz bekäme und Jesus sagen würde, hier bin ich, jetzt glaube an mich. Aber das tut er nicht. Aber hier heißt es trotzdem, er nötigte die Jünger, ins Schiff zu steigen und schon vor ihm ans andere Ufer zu fahren. Warum hat er sie genötigt? Wir wissen es nicht genau, aber in Johannes 6 steht unsere Geschichte noch einmal. Und da heißt es, dass die 5000 kamen und Jesus zu ihrem König machen wollten. Zu so einem König nach dem Motto, Brot für die Welt, brauchen wir alle. Brot für die Erde. Und sie wollten ihn zu so einem König machen. Und ich könnte mir denken, dass Jesus vielleicht seinen Jüngern das ersparen wollte, die Auseinandersetzung mit dieser Menge, die ihn zum König machen wollte. Vielleicht hätten die Jünger sich ja auch auf die Seite der Menge gestellt und wären auch froh gewesen, wenn er König geworden wäre. Deshalb vielleicht hat er sie genötigt, wegzufahren, sodass sie das gar nicht mitbekamen, diese Auseinandersetzung. Danach ging Jesus dann auf einen Berg, um dort alleine den größten Teil der Nacht zu beten. Das heißt, alle Wunder im Leben Jesu kamen aus dem Gebet und mündeten in dem Gebet. Sicher ist es für uns auch wichtig, dass Wunder Gottes aus dem Gebet kommen und ins Gebet führen. Und ich frage, ob wir in dieser Weise Beter sind. Manche Wege Gottes können einfach Wege der Bewahrung sein, dass er uns aus irgendeiner Sache wegschickt, um uns zu bewahren vor den Schwierigkeiten, die es dort gäbe. So wie er hier die Jünger einfach weggeschickt hat, damit sie das nicht miterlebten, wie er da zum König gemacht werden sollte. Aber auf diesem Weg quer über den See Genezareth, der etwa 9 Kilometer breit ist, haben sie trotzdem viele Schwierigkeiten gehabt. Es war eine Fahrt in die Nacht hinein. Er hat sie abends entlassen und sie fuhren in die beginnende Nacht hinein. Auch manche unter uns kennt das ziemlich gut, solche Entwicklungen, wo man dann sieht, eben fängt alles an, dunkel zu werden in meinem Leben. Es geht in die Dunkelheit hinein. Außerdem war der Wind ihnen entgegen und sie kamen kaum vom Fleck. Es gibt es ja auch bei uns, dass man irgendwo merkt, ich komme kaum vom Fleck. Als plötzlich Gegenwind da ist auf allen Ebenen. In der Familie stimmt es nicht mehr richtig. Im Beruf tauchen übergroße Schwierigkeiten auf. Die Gesundheit spielt einem vielleicht auch nur einen Streich. Dazu kommen vielleicht bei dem einen oder anderen noch irgendwelche Depressionen. Dann gehen im Haushalt noch Dinge kaputt, wo so richtig auf allen Ebenen es schiefläuft. Gegenwind. Normalerweise wären die Jünger ziemlich bald über den See gerudert, aber bei dem Gegenwind brauchten sie praktisch die ganze Nacht dazu. Die Nacht zählte damals von abends 6 bis morgens 6, also 12 Stunden. Und sie hatten da ziemlich viel Zeit nötig, um vorwärts zu kommen. Wie sieht es bei uns aus, wenn wir Gegenwind haben? Wenn die Schwierigkeiten so einfach uns überall bremsen? Überall merkt man, dass es nicht so richtig läuft. Dann kann es leicht passieren, wenn man gegen den Wind rudert, muss man ja auch gegen die Wellen rudern. Und die schwappen dann vorne immer so der Rest von diesen Wellen, so diese Gischt, die spritzt dann ins Boot. Und es wird ziemlich feucht dort. Ist also nicht so furchtbar angenehm. Und ich könnte mir vorstellen, auch wenn wir so geistlichen Gegenwind haben, dass es auch solche Wellen gibt, die in unser Lebensboot hineinschwappen. Da ist so die Welle Selbstmitleid oder eine andere Welle Resignation. Dazu kommt bei dem einen oder anderen, dass er es ihm nicht mehr viel Freude macht zu beten. Bitterkeit kommt dazu. Oder der Gedanke am besten ist, ich fliehe. Ich stecke hier alles auf und fange nochmal bei Null irgendwo an. An der Stelle entdeckte ich, dass wir eigentlich manchmal Buddhisten sind. Oder Hinduisten, Hindus. Das Ziel im Buddhismus oder im Hinduismus ist es, das Nirvana zu erreichen, das Nichts. Sich so richtig in Nichts aufzulösen. Aus allem raus, alles hinter sich zu haben und nichts vor sich, nichts mehr zu sein. Und ich dachte, manchmal ist das auch in uns so. Es ist einfach so ein Gedanke auftaucht, am liebsten würde ich aus allem aussteigen und nicht mehr da sein. Und das ist eigentlich Hinduismus, auch bei Christen. Aber wir wissen, dass das zum Glück nicht funktioniert, sondern dass wir dazu da sind, um mit Jesus Christus zu leben, nicht um zu fliehen, es sei denn, zu ihm hin zu fliehen. Ja, solche Wogen können dann auch schlechte Gedanken über andere Leute sein. Auf jeden Fall wird deutlich, dass Unruhe, Not und Angst an Christen nicht vorübergeht und auch Christen durch rabenschwarze Situationen hindurchgehen können. Sodass vielleicht die Überzeugung sogar wächst, man kommt nicht hindurch. Sie hatten bis in die vierte Nachtwache hinein zu tun. Die Römer hatten die Nacht in 4 Nachtwachen aufgeteilt, also 12 Stunden durch 4, gibt wohl Nachtwache 3. Die vierte Nachtwache wäre dann morgens zwischen 3 und 6 Uhr gewesen. Das heißt, sie hatten praktisch die ganze Nacht schon auf dem See verbracht und waren immer noch nicht an Land. Bis in die vierte Nachtwache hinein waren sie noch nicht am Ziel. Interessant ist es auch, über Nächte in der Bibel mal nachzudenken. Muss man die Bibel natürlich ein bisschen kennen oder eine Konkordanz nehmen, um mal über Nächte nachzulesen, was da alles so nachts geschehen ist. Zum Beispiel eine Nacht hat Jesus durchgebetet und wurde dann verhaftet vor seinem Boot. In einer anderen Nacht hat Judas, das heißt zwar dieselbe Nacht, Jesus verraten. Das heißt, er ging hinaus und es war Nacht. Nacht ist oft ein Symbol für Schwierigkeiten, manchmal auch für Sünde. Oder der Jakob rang mit einem Engel eine ganze Nacht und sagte dann, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Paulus und Silas saßen eine Nacht im Gefängnis, sie waren gerade geschlagen worden. Aber sie haben Gott gelobt und gepriesen und dadurch wurde ihre Nacht hell. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Jünger sich Gott verlassen fühlten. Und vielleicht hat mancher unter uns so eine Woche hinter sich, wo er auch ein Stück weit sich Gott verlassen fühlte, einfach weil die Schwierigkeiten so groß waren oder vielleicht noch sind. Auch bei Gebet hat sich nichts geändert, der Wind drehte nicht bei, die Wellen blieben gleich hoch wie vorher. Manchmal scheint es so, als ob Gott schweigt. Auch Christen kommen dann zu der Überzeugung, bei uns wird auch nur mit Wasser gekocht, ich habe dieselben Schwierigkeiten wie alle anderen Leute auch. Und wenn man ihnen dann sagt, freut euch im Herrn alle Zeit, dann können sie nur sagen, davon bin ich weit entfernt. Das Schöne ist, dass Jesus weiß, wo wir sind. Und das ist der Unterschied zwischen uns und anderen Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Er weiß zwar auch, wo sie sind, aber bei denen, die zu ihm gehören, weiß er, wo sie sind, um zu ihnen zu kommen. Das heißt, wenn die Not am größten ist, Gott am nächsten. Und er kommt dann auf dem Wasser wandelnd zu ihnen. Sie meinen zwar, das wäre ein Gespenst, obwohl die Mitternacht ja schon vorbei ist, und schreien vor Furcht. Sie haben Jesus nicht erkannt. Und das ist auch bei uns manchmal in Schwierigkeiten so, dass wir die Gegenwart Jesu nicht erkennen, obwohl er schon da ist. Und erst als er sie anredet, merkt und er sagt, seid getrost oder auch seid guten Mutes, ich bin's, fürchtet euch nicht, da merken sie, oh, er ist es. Und ich könnte mir vorstellen, dass ihre Schwierigkeiten, zwar äußerlich waren sie noch derselben Art, aber sie haben sie nicht mehr beängstigt. Sie wussten jetzt, wenn Jesus bei uns ist, dann wird es gut sein. Jesus kam über das Wasser gelaufen. Wir können sozusagen sagen, er hat nicht mit den Schwierigkeiten gekämpft, sondern er hatte sie unter den Füßen. Das heißt, er stand über den Schwierigkeiten, während die Jünger bisher immer mit den Schwierigkeiten gekämpft haben. Und das ist ja schön zu sehen, Jesus steht über den Schwierigkeiten und er kann helfen. Der Petrus hat dann die Lage dafür benutzt, dass er mit Jesus sprach und ihm sagte, Herr, wenn du es bist, dann lass mich zu dir kommen aufs Wasser. Und Jesus sagt nur, komm. Der Petrus hat hier Glaubensmut. Er möchte einfach das, was Jesus kann, auch können. Das ist ein guter Grundsatz, zu glauben, was Jesus kann, ist mir auch möglich. Nicht, dass heute einer versucht, über das Wasser zu laufen, sei denn, es wäre zugefroren. Dann wird das klappen, sonst sicher nicht. Aber dass wir sehen, wenn er über Schwierigkeiten kommt, können wir auch drüber hinwegkommen. Das ist mir genauso möglich wie ihm. Jesus sagt, komm, und der Petrus geht auf ihn zu. Er hat die Schwierigkeiten auch unter den Füßen. Er hat so Sätze im Kopf wie, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Jetzt geht es vorwärts. Und es ist schön, dass auch in Schwierigkeiten Jesus so zu uns sprechen kann, dass wir Glaubensmut bekommen. Vielleicht steckt einer in Schwierigkeiten und dann taucht plötzlich ein Bibelwort auf, was ihn ermutigt. Vielleicht Philipper 4, Vers 6, wo es heißt, sorget euch um nichts, sondern in allem lasset im Gebet und Flehen mit Danksagung eure Bitten vor Gott kund werden. Die Schwierigkeiten sind noch dieselben, aber dieses Wort ermutigt den Einzelnen so, dass er merkt, ich stehe jetzt über den Schwierigkeiten und nicht mehr mittendrin. Der Petrus geht also auf Jesus zu und er verlässt dabei das Boot. Das Boot ist sozusagen die letzte Sicherung, die er hat. Jetzt ist er völlig ungesichert. Es kann sein, dass wir auch mal so eine Petrus-Stimme in uns haben, die sagen, ich bin jetzt bereit, ganz den Glaubensweg zu gehen und alle Sicherung hinter mir zu lassen. Das ist mutig. Schön ist auch zu sehen, wie Petrus auf Jesus zugeht. Petrus hatte viele Erlebnisse mit Jesus am Wasser. Das erste, als er diesen wunderbaren Fischzug hatte und viele Fische fing, dann sagte er, gehe weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Das heißt, am Anfang wollte er keine Gemeinschaft mit Jesus, er wollte ihn weghaben und jetzt geht er auf ihn zu. Ich finde das schön, wenn Jesus uns in der Weise verändert, dass wir nicht mehr wollen, dass er weg ist, sondern dass wir auf ihn zugehen im Alltag. Er geht auf ihn zu, aber dann schaut er auf die Schwierigkeiten und fängt an zu ertrinken. Er schreit dann noch, Herr, rette mich. Und Jesus ergreift seine Hand und zieht ihn heraus. An der Stelle wird deutlich, dass wir mit Jesus unterwegs sind, hängt nicht in erster Linie an unserem Glauben, sondern in erster Linie hängt es daran, dass Jesus uns ergriffen hat und immer wieder aus allem herauszieht. Der Glaube ist keine Kraft, die so automatisch übers Wasser führt, über die Schwierigkeiten führt, sondern nur, wenn wir zu Jesus uns hinbewegen und ihm vertrauen, werden wir das können. Und sobald der Glaube nachlässt, gehen wir genauso unter in Schwierigkeiten wie andere Leute auch. Was uns mit Jesus verbindet, ist seine Treue, die uns festhält. Es gibt übrigens auch heute Leute, die so einen Wellensport betreiben dann. Wellenreiten ist ja was Schönes. Allerdings haben die kein Ziel. Die müssen nicht den See überqueren, sondern die können immer in der Brandung bleiben und haben ihren Spaß da drin. Vielleicht versucht auch mancher, mit der Not zu spielen, dass er sozusagen auch Wellenreiten übt. Vielleicht, was weiß ich, dass seine Ehe kaputt geht und jetzt reitet er von einer Welle zur anderen, von der einen Person zur nächsten und macht aus der Not in seinen Augen eine Tugend, obwohl es sicher keine ist. Andere Christen kaufen sich Taucheranzüge und versuchen jetzt unter Wasser den Kurs zu behalten, symbolisch, scherzhaft gesprochen. Ist aber beides nicht richtig. Wichtig ist, auf Jesus zuzugehen und zu wissen, er hält mich. Von Bismarck wird uns berichtet, dass er mal Bekannte besucht hat und da sah er ein Bild von sich an der Wand hängen. Schaute das Bild an und dann sagte er, das bin ich gar nicht. Und in demselben Zimmer hing noch ein Bild von diesem sinkenden Petrus. Und da ging er auf dieses Bild hin und sagte, das bin ich. Der hatte keine Identitätskrise, sondern er wusste genau, ich bin ein Mann, der eigentlich nur das sein kann, weil ich immer wieder gehalten und herausgeholt werde. Und ich dachte an diesen scheidenden amerikanischen Präsidenten, der am Anfang mit seinem Lächeln die ganze Welt erobert hat. Vielleicht dachte er auch so, ich kann jetzt über diese Wellen gehen. Und später sah man, wie sein Gesicht sich verändert hat. Und wie er wahrscheinlich auch einer wurde, der beten musste, Herr, rette mich, hol mich da raus, führe mich wieder hin zu dir. Ich denke, dass ich das öfters im Leben wiederholen kann, dass wir etwas glaubend beginnen und dann vor den Schwierigkeiten resignieren, aber Jesus holt uns wieder raus. Jesus nimmt den Petrus dann mit ins Boot und dabei legt sich der Wind. Das heißt, ab jetzt kommen sie gut vorwärts, kein Widerstand mehr. Nichts Ungutes passiert mehr. Das ist schön, wenn Jesus uns von Not befreit, wenn solche Phasen der Schwierigkeiten endlich vorbei sind und es wieder gut vorwärts geht. Daran wird deutlich, wie es in 1. Korinther 10, Vers 13 steht, dass Schwierigkeiten zeitlich begrenzt sind und auch in ihrem Umfang begrenzt sind. 1. Korinther 10, Vers 13, wo es heißt, es hat euch noch keine Versuchung erfasst als eine menschliche, Gott aber ist getreu, der euch nicht über euer Vermögen wird versucht werden lassen, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Es steht drin, der Umfang ist begrenzt und die Dauer ist begrenzt. Und Jesus hat beides in seiner Hand. Die Jünger im Boot beten dann Jesus an als Sohn Gottes. Das heißt, diese Erkenntnis, dass Jesus der Sohn Gottes ist, war nichts, was der Petrus als Spezialbereich gepachtet hatte, weil er später dann mal sagte, du bist Christus, der Sohn des Höchsten, sondern das hatten alle erkannt. Sie haben also gleich zwei Wunder Jesu hintereinander erlebt. Einmal dieses Wunder der Brotvermehrung, ein Hinweis darauf, dass Jesus das Lebensbrot ist. Und dann dieses zweite Naturwunder, dass Jesus über den Schwierigkeiten steht, dass er über das Wasser gehen kann. Was wir aus dieser Geschichte lernen können, sind drei Dinge. Glauben bedeutet auf Jesus sehen. Glauben bedeutet auf Jesus sehen. Es bedeutet zweitens zu Jesus gehen, zu ihm hin unterwegs sein. Und drittens bei ihm neu beginnen. Glauben bedeutet auf Jesus sehen, zu Jesus gehen. Und bei ihm neu beginnen.